Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist auch diese Woche immer noch Philipp.
Und mein Name ist auch immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 188. Heute geht es um Branchenleader. Ja. Also diese Unternehmen, die am Ende auch, ja, ich sag mal, einen gewissen Bereich anführen, vorangehen, technologisch wie auch erfolgreich sind, rein wirtschaftlich. Und da haben wir ein paar echt spannende Leader herausgefunden und auch besprochen oder auch mitgebracht heute. Und jetzt gab es eine Woche keinen Podcast. Das hatte technische Gründe, aber auch natürlich, weil ich wie so ein technischer Nomade nicht ganz den Startaufnahme-Button gedrückt habe und wir dann nach der Aufnahme auch keine Zeit hatten für eine zweite Aufnahme. Also so ein bisschen dumm
gelaufen. Es wäre aber etwas für die Galerie gewesen. Wir hätten filmen müssen, wie du danach tatsächlich, als du dachtest, du beendest die Aufnahme, auf den Aufnahmeknopf gedrückt hast und dein Zoom dir gesagt hat, Recording started.
Ja, also genau, das war die Überraschung des Tages, war nicht so schön. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen.
Verzeihe dir, die Community verzeiht dir. Nichtsdestotrotz, ja, es hat allen wehgetan. Marcel und mir, wir haben uns 2 Stunden oder 1,5 Stunden über Aktien unterhalten. War auch schön.
War auch schön.
Erinnert mich so an unsere frühen Tage vor dem Podcast.
Genau.
Nichtsdestotrotz müsst ihr heute dann durch 3 Werbepartner durch, aber wir versuchen es so entspannt wie möglich zu machen. Und als allererstes möchte ich darauf hinweisen, wenn du nicht mehr abwarten kannst, welche Branchenleader wir identifiziert haben, dann schaust du in die Shownotes und da findest du den Link zu unserem ersten Werbepartner heute, nämlich Trading212. Hier haben wir dir ein Branchenleader-Basket erstellt und mit dem Code VALUE erhältst du nach der Anmeldung tatsächlich sogar auch eine Gratis-Aktie. Also für alle, die es nicht mehr abwarten können, jetzt in die Shownotes klicken. Natürlich nicht, wenn ihr im Auto seid, rechts ranfahren, dann könnt ihr gucken, welche Branchenleader wir doch gepickt haben.
Der Basket, den haben wir zusammengestellt, einfach weil wir hier natürlich die Branchenleader schon herausgefiltert oder mal angeschaut haben und uns dann natürlich vorher Gedanken gemacht haben, welche da sinnvoll sind. Und am Ende ist es wie ein eigener ETF voller Gewinner.
Richtig.
Und das ist herrlich, dass man sich das selber zusammenstellen kann und das ist mit über Trading 212 einfach machbar, natürlich auch recht kostengünstig alles und am Ende des Tages hat man vielleicht eine sehr gute Rendite mit seinem eigenen ETF, anstatt man einfach irgendeinen ETF nimmt, der vielleicht nicht ganz das beinhaltet, was man gerne hätte.
Und aber wusste es ja auch schon, the winner takes it all. Also soll ich dir mal was erzählen? Bin ja dem Unwetter aus Italien entkommen, also mein Arbeitgeber sitzt ja tatsächlich in der Emilia Romana und dann sind wir gestern in München gelandet, also von Bologna nach München geflogen und dann hatte ich eine Kundin am Telefon und hatte meine AirPods drin, war im Gespräch, schnapp mein Zeug und dann wurden wir vom Bus zum Flughafengebäude gefahren und Boarding ging los irgendwie schon 10 Minuten später für meinen Anschlussflug und dann fällt mir auf, Ach verdammt, ich habe ja meinen Koffer gar nicht mitgenommen.
Ui, ja, und dann?
Und ich hatte noch 10 Minuten, bis Boarding losgeht.
Mm. Leben am Limit.
Bin ich in die Lounge? Fauxpass, ne? Also, können sie nichts machen, lost and found, aber die waren sehr bemüht, die Damen tatsächlich. Und dann ging aber Boarding los. Ich sage, ja gut, Glück im Unglück, meine Frau, wir nehmen heute am Donnerstag auf, meine Frau fährt heute nach München zum Konzert, sie hätte das wahrscheinlich, also sie könnte heute den Koffer abholen. Dann komme ich beim Gate an, da sind wir schon im Flugzeug, da kriegen die das Flugzeug nicht an, das schafft natürlich auch sehr viel Vertrauen, also sind wir wieder ausgestiegen, wurden wieder mit dem Bus zurückgekarrt und am Gate stand mein Koffer.
Ach Gott.
Die haben den abgegeben. Es hat tatsächlich jemand den Koffer natürlich gefunden, ist klar. Und da habe ich meine Visitenkarte drin. Und dann hat jemand geschaut, wo ich noch hinfliege. Und hat den...
Geil.
Toll, oder?
Ja, ja. Also super. Ohne Bombenkommando, ne? Hätte auch sein können, dass man sagt, hier, Vorsicht, ja, Sicherheit, musste, das ist das Gefährlichste.
Das war gut, dass ich gekommen bin, ja. Weil das musste die tatsächlich auch melden.
Ja.
Aber war... Ich dachte, oh mein Gott, wenn die jetzt den Flughafen sperren... Deckt meine billige Haftschutzversicherung das oder nicht?
Ja, immerhin hast du eine, das haben viele nicht. Ja.
Also nee, war also großes Lob an die Angestellten vom Münchner Flughafen.
Ja.
Sehr zu empfehlen.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Toll.
So muss es doch sein.
Wie war es denn bei dir die Woche? Wo warst du unterwegs?
Ich war im wunderschönen Osnabrück. Da war ich noch nie. Im Teutoburger Wald und tatsächlich schöne
Ecke. Hast du die Teutonen gefunden?
Ja, ich habe sehr viel gearbeitet, deswegen hatte ich keine Zeit zum Suchen. Okay. Aber war tatsächlich super, ein schöner Aufenthalt, mal was ganz anderes zu sehen, mal aus einer ganz anderen Richtung. Und ja, auch mal schön, wenn man so was Neues kennenlernt. Philipp, letzte Woche schon Thema, die Inflation ist ein Stück weit zurückgekommen.
Ja.
5% oder unter 5% ist man jetzt gerutscht, was natürlich erstmal Auftrieb gibt für die Börsen, so ein bisschen, wieder Stimmung, dass man sagen kann, okay, Zinserhöhungen sind wahrscheinlich erstmal ad acta, beziehungsweise runter vom Tisch. Und das kann man natürlich jetzt nur erstmal hoffen. Und dementsprechend waren natürlich auch die Ergebnisse, die Quartalsergebnisse, die ich heute mitgebracht habe, auch sehr, sehr spannend. Würde aber vielleicht bevor ich auf die konkreten komme, nochmal ganz den Einzelhandel ansprechen, der ja diese Woche schon gemeldet hat oder erst gemeldet hat.
War nicht so gut, ne?
Die Zahlen, die abgelaufen, also im letzten Quartal waren okay. Man sieht, dass die Konsumenten auf die Bremse drücken und auf der anderen Seite der Ausblick super schlecht. Also wenn man jetzt die Zahlen von Home Depot, die zum Beispiel den ganzen Markt am Dienstag direkt runtergezogen haben, anschaut, dann weiß man, dass da auch Umsatzrückgänge jetzt eingeplant sind. Aber auch so bei TJX, natürlich auch bei anderen Target zum Beispiel, hat es eben so gemacht.
Mit unserer Aktie passiert, die wir im Depot haben.
Genau, und heute werden ja auch noch im Laufe des Tages Walmart berichten, wahrscheinlich auch ähnlichen Ausblick geben. Und der ist eben nicht sehr positiv. Das heißt, hier rechnet man auch weiter mit Umsatzrückgängen. Und das ist jetzt deswegen nochmal wichtig, das zu betonen, weil wir auch viele Unternehmen gesehen haben, die zumindest ihre Umsätze halten konnten, beziehungsweise nur leicht steigern konnten. Und da möchte ich mal die Brücke zu PayPal schlagen, denn hier haben ja die Quartalsergebnisse letzte Woche, die wir da ja eben noch nicht berichten konnten, doch, ich sag mal, für eine Überraschung gesorgt. Eher im positiven Sinne, zumindest was das abgelaufene Quartal betroffen hat. Hier hat man natürlich aufgrund der Kostensenkungen einen besseren Gewinn ausweisen können. Der war deutlich höher, als das Analysten erwartet hatten. Und beim Umsatz hat man auch mehr gemacht, als das so erwartet wurde. Im Jahresvergleich 8,3% Wachstum, was durchaus in Ordnung ist, selbst umsatzseitig, wenn man bedenkt, dass andere vielleicht gerade stagnieren oder rückläufig sind. Und insofern keine ganz so schlechte Geschichte. Natürlich, was dann wiederum beim Ausblick auch wieder ein bisschen verhalten war, dass man auch gesagt hat beim Analysten-Call, dass es vor allen Dingen die Kostensenkungen sind, die hier natürlich die guten Ergebnisse herbeigeführt haben auf der Gewinnerseite. Und das ist genau der Punkt, warum die Börsianer hier ein bisschen negativ waren, weil man eben sieht, das Wachstum selber ist noch nicht angesprungen innerhalb des Sektors. Es wurde mehr mit PayPal bezahlt, das Gesamtvolumen ist auch deutlich gestiegen, aber tatsächlich der Grund, warum es gerade recht gute Ergebnisse sind eben die Kostensenkungen. Aber gut, gehört halt dazu, ist ja auch wichtig, dass man die Kosten unter Kontrolle hat und immerhin auch da noch ein Wachstum da, was man eben bei Walmart und Co., bei Walmart weiß man es noch nicht, aber bei Target und Co. noch nicht gesehen hat. Insofern eigentlich positive Ergebnisse auf einem Level, wo man sagen muss, PayPal ist schon fast wahnsinnig unter oder überverkauft. Insofern könnte man hier ein Schnäppchen weiterhin wittern. Ist natürlich immer die Frage, ob man überzeugt ist. Aber ich glaube, da wird es die nächsten Quartale auch nochmal sehr spannend.
Sie sind auf jeden Fall günstig bewertet aktuell mit einem KGV von 12, für nächstes Jahr 10 und dann 9. Also
ja, Disclaimer, was ich bin investiert.
Du bist investiert und genau, du hast auch letzte Woche eine Spekulation dazu gemacht, ja.
Genau.
Das müssen wir auch nochmal sagen. Also PayPal wird vom 11.05. bis Ende 2025 den S&P 500 schlagen.
Bis Ende 2023. 23,
Entschuldigung, genau.
Ja.
Also ich glaube, das könnte auch funktionieren. Die Analysten sind jetzt natürlich total bullish. Auch man sieht es bei Seeking Alpha, die Analysen. Jetzt ist eigentlich auch so der perfekte Moment gekommen, einfach mal in die Shownotes zu gehen, für $99 das Jahresabo über uns abzuschließen. Weil dann kann man sich das Schöne natürlich auch nochmal alles nochmal runterladen. Wir arbeiten ja beide sehr viel auch mit Seeking Alpha. Und die Aktie sieht gut aus. Was mich immer stört an PayPal ist ja, und das weißt du, ich finde, sie sollten viel mehr noch anbieten. Aktienhandel, dass du dein Geld, was du dort vielleicht auch liegen hast, in einen ETF anlegen kannst, etc. Ich glaube, sie, oder stell dir mal vor, sie würden Guthaben verzinsen. Aber ich weiß gar nicht, haben sie eine Banklizenz?
Ich glaube schon,
ich glaube ja. Ja, ne? Ja. Also sie würden Guthaben verzinsen zum Beispiel. Das wäre doch ein riesen Mehrwert, was auch Geld auf die Plattform noch locken würde, wo du dann tatsächlich wahrscheinlich sogar noch mehr über PayPal bezahlen würdest.
Mhm.
Also ich finde, man nutzt die Möglichkeiten zu wenig. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich hatte letzte Woche eine andere Spekulation, aber ich habe dieses Thema Zinsen nicht mehr im Podcast. Ich glaube, hier wird ein aktivistischer Investor einsteigen.
Ist das, glaube ich, auch schon drin.
Oder richtig Tamtam machen.
Ja, es ist ja auch schon teilweise schon drin, schon passiert.
Könnte ich mir vorstellen, dass hier nochmal, das wird bis Ende des Jahres, werden aktivistische Investoren
weiter zukaufen.
Weiter Druck machen. Richtig,
ja.
Druck.
Das kann ich mir gut vorstellen. Macht auch Sinn, absolut, weil hier sind ja Potenziale da. Und alleine die Kundenbasis ist natürlich ein Riesenasset bei PayPal. Ja, also die, klar kann man das Ganze nachbauen. Das ist, glaube ich, kein großes Thema, aber dieses Vertrauen, dieses in das tägliche, in den täglichen Alltag mit reinzubauen, ich glaube, das ist das, was bei PayPal relativ stabil dasteht. Die Hürde ist da, glaube ich, relativ hoch zu wechseln. Denn, ich sag mal so, Klarna wächst auch nicht wirklich gut und die sind ein echter Konkurrent, ne? Aber trotzdem ist PayPal weiterhin etabliert und dadurch, dass man auch dieses Freunde senden an Geld, da verdient man zwar nichts, aber man hat zumindest die App drauf. Und dann ist natürlich der Zugang sehr viel leichter. Und ich glaube, das darf man nicht ganz vergessen. Übrigens noch eine Statistik dazu. PayPal hat zum Beispiel in Deutschland den Kauf auf Rechnung verdrängt. 30% der Deutschen haben beim Onlinehandel mit PayPal bezahlt. Wahnsinn. 24% noch auf Kauf auf Rechnung, 21% Lastschrift und 12%, was übrigens auch relativ wenig ist, Kreditkarten. Was natürlich hier auch nochmal für Visa und Mastercard spricht, dass man durchaus noch mehr gewinnen könnte an diesen Anteilen. Aber wir sehen, PayPal ist ziemlich etabliert und das macht es eben dann doch recht spannend. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Also ich glaube, hier müssen auch Aktienrückkäufe kommen. Definitiv, die müssen jetzt hier richtig, die haben ja in der Bank, hier steht laut Seeking Alpha, haben sie 10 Milliarden Cash in der Bank. Hier würde ich mal für 5 Milliarden einfach mal 10% aller Aktien einziehen. Beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm.
Ja, ja, je nachdem, was
wir sonst noch brauchen. Wäre jetzt hier wirklich mal angebracht auf dem Niveau.
Ja, so wie ServiceNow jetzt zum Beispiel auch das erste Mal Aktien zurückkauft. 1,5 Milliarden gibt es da. Und gut, klar, die geringen Kurse kann man natürlich nutzen, gerade zu so einem eigentlich günstigen Preis. Kann man das durchaus machen.
Das wird noch eine Spekulation von mir. PayPal wird Aktien zurückkaufen bis Ende des Jahres.
Okay, schreib es auf. Ich beschäftige uns schon mal weiter mit Constellation Software, die auch Zahlen gebracht haben und ich weiß noch, Sie hatten sie mal im Aktiencheck, Philipp. Da waren sie sehr, sehr gut weggekommen, weil sie einfach wahnsinnig wachsen. Das sind ein Dauerläufer und sind eigentlich wirklich super Unternehmen, so breit aufgestellt, in so vielen Branchen tätig oder auch hilfreich, gerade softwareseitig. Und sie haben im Gewinn exakt getroffen, aber gerade umsatzseitig auch wieder stark übertroffen und mit 34% Wachstum im letzten, also im Vergleich zum letzten Jahresquartal, ist das schon wirklich wieder rasantes Wachstum für die Größe des Unternehmens. Auch die restlichen Kennzahlen konnten sich sehen lassen. Der Ausblick war in Ordnung. Also Constellation Software ist übrigens auch, wo wir gerade bei den Branchenleadern heute auch sind, leider heute nicht mit dabei, aber gehört definitiv mit dazu in diesem Segment. Sie sind wieder auf Allzeithoch, sind wahnsinnig gelaufen auch schon. Und tatsächlich ist es eine sehr, sehr stabile Tech-Geschichte, muss man einfach so sagen. Die Aktie steigt und steigt und steigt. Unity Software ist noch aufgefallen, relativ positiv muss man sogar sagen. Hier hat man tatsächlich einen geringeren Verlust ausgewiesen als erwartet und auch umsatzseitig hat man richtig zugelegt und tatsächlich mit 56% auch wieder ordentlich Wachstum generieren können. Das ist ziemlich stark, vor allen Dingen die Ambition, dass man in diesem Jahr stärker wachsen möchte noch als der Markt gesamt in diesem Segment. Das ist auch ambitioniert, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde auch die Bewertung nicht mehr allzu üppig. Wir Okay. Erinnern uns noch an das IPO damals, Unity Software, sehr, sehr teuer an die Börse gekommen, zu einer anderen Zeit natürlich, als noch anders ein bisschen bewertet wurde. Und jetzt sieht man hier nach dem Rücksetzer Unity Software so ein bisschen wieder, naja, zum Leben erwacht und konnte schon einiges zulegen. Also wer hier relativ weit unten reingestiegen ist, der hat natürlich jetzt hier auch vielleicht ein gutes Schnäppchen schlagen können. Vielleicht mal Aktien im Alltag, wo findet man Unity Software? Gerade auch in der Gaming-Szene sehr oft und sehr viel verbreitet, natürlich auch bei den ganzen VR-Spielen und jetzt natürlich auch beim Thema Metaverse ein großes Thema.
Unternehmen nutzen es auch, ich habe es damals gesagt, wir als Unternehmen nutzen es auch tatsächlich für so eine virtuelle Ausstellung.
Ja.
Also sie scheinen schon weit verbreitet auch zu sein.
Genau, bei dem Wachstum natürlich super, ne? Und weiterhin möchte ich noch auf die Zahlen von Airbnb eingehen, die letzte Woche kam. Hier hat man ein sehr gutes Quartal abgeschlossen, muss man sagen. Tolle Ergebnisse. Nur, was wirklich enttäuschte war der Ausblick. Da hat man tatsächlich auf so gut wie null Wachstum plädiert. Also man glaubt nicht wirklich viel Marktanteile dieses Jahr zu gewinnen. Liegt auch ein bisschen daran, das sagte das Management auch, dass diese Welle, sprich nach Corona, diese Reisewut, einmal zu Sondereffekten geführt hat, die muss man natürlich erstmal wieder schlagen und überhüpfen und das schafft Airbnb nach eigenen Angaben noch nicht diesen Jahr, sondern erst nächstes Jahr wieder. Deswegen ein Stagnationsjahr für Airbnb, was natürlich auch auf den Kurs drückt, weshalb die Aktie hier wieder neue Tiefs gebildet hat. Sollte man also ein bisschen vorsichtig sein, wenn man einsteigen möchte, weil jetzt natürlich nach solchen Zahlen, nach solchen, naja, Ausblicken auch durchaus nochmal Verkaufsdruck folgen könnte. Insofern bleiben auch hier gespannt. Trotzdem tolles Unternehmen. Ich glaube auch langfristig Geschäftsmodell top intakt. Kann man, glaube ich, immer wieder machen.
Hast du schon einen Urlaub geplant für nächstes Jahr?
Für nächstes Jahr? Ja. Nee, für nächstes Jahr noch nicht.
Dann könntest du nämlich tatsächlich bei unserem Werbepartner, zum Beispiel der Consorsbank, jetzt heute ein Tagesgeldkonto eröffnen. Und Marcel, ich gehe jetzt einfach mal drauf, für alle, die uns auf YouTube zuschauen. Das Schöne ist, da gibt es jetzt 3,2% Zinsen. Und wenn du planst, nächstes Jahr ja über Airbnb zu buchen, zum Beispiel dir ein Schloss oder eine Insel,
ja, klassisch,
dann kannst du natürlich auch mit einer weiteren Aktion tatsächlich auch noch dir die Aktie für nur 4,95 Euro Ordergebühr, die richtige amerikanische Aktie, in dein Depot legen, ab 5.000 Euro Ordervolumen. Den Link dazu, Marcel, stelle ich dir natürlich auch wie immer in die Shownotes.
Ja. Außerbörslicher Handel ist das dann das Stichwort. Also man kann dann auch nach den Börsenzeiten günstig handeln und das ist doch eine coole Aktion der Consorsbank.
Die geben richtig Gas im Moment. Kann man eigentlich nur tatsächlich den Hut ziehen. Marcel, jetzt habe ich für dich eine Idee. Und hast du schon mal was von Alex Ropers gehört? Ich auch noch nie, aber ich habe die Woche einen Artikel über ihn gelesen. Und er hat es geschafft, nachweislich in den letzten 10, 30 Jahren, ja, eine Rendite von 3.500% zu erzielen. Und wenn jemand sowas schafft, dann ist das keine Alltagsfliege, dann ist das niemand, der irgendwie, ich weiß auch nicht, in den Social Medias rumgeistert, sondern jemand, der macht und weiß, was er tut, oder?
Klingt danach, ja.
Er ist der CIO, der Chief Investment Officer von Atlantic Investment Management und hat mit dem Cambrian Fund, also kann man auch googeln, ist ganz interessant, die haben auch ETFs, hat er, wie gesagt, 3.500% Rendite erzielt und allein seit 2020 hat sein Fonds eine Rendite nach Abzug der Gebühren 81,5% Rendite erzielt. Das ist auch schon brutal, wenn man das mal vergleicht mit MSCI World, S&P 500 zum Beispiel. Also der S&P 500 hat nur 49% erzielt. Weißt du, was richtig, also was mir zeigt, dass es noch mehr gibt als Warren Buffett, dass er diese, wirklich, das ist ja eine fantastische Rendite.
Absolut, ja.
Ohne Hebel, ohne IPOs und ohne Tech-Aktien erzielt hat.
Ohne Tech-Aktien?
Ja.
Wow, okay.
Er hat sich fokussiert in diesem Fonds auf 24 Unternehmen. Und mit Hinblick auf Bewertungen sagt er, und das finde ich ganz interessant, dass das KBV, also Kurs-Buchwert-Verhältnis, praktisch heutzutage bedeutungslos ist, weil die Aktienrückkäufe das stark beeinflussen. Wir sehen es, McDonald's zum Beispiel, negatives Buchwert-Verhältnis, könnte man ja sagen, Mensch, ich kriege ja sogar noch Geld, wenn ich jetzt die Aktie kaufe. Auch sagt er, dass das Discounted Cashflow-Modell, also diese Form, zukünftige Gewinne abzuzinsen, für ihn wenig Aussagekraft haben, da sie zu weit in die Zukunft reichen. Und hier einfach, und alles so auf Spekulationen und Annahmen beruht, dass alles so wird, wie es ist. Das sehen wir, haben wir natürlich auch gesehen mit der Zinswende. Da sind ja auch viele Tech-Unternehmen runtergekommen tatsächlich, weil diese DCF-Modelle sind ja einfach explodiert. Mhm. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir auch im Aktiencheck damals gar nicht so viel auf Discounted Cashflow eingegangen sind. Wahrscheinlich, weil wir einfach so doof sind, so viel Magie zu verstehen. Stattdessen sucht der Herr Ropers, also geschrieben R-O-E-P-E-R-S, wenn man googeln möchte, nach Unternehmen mit vorhersehbaren und verlässlichen Cashflows, die mehrere Katalysatoren für ein anhaltendes Wachstum aufweisen und auch, und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, das EV, also Enterprise Value zur EBITDA oder die EBIT-Basis günstig ist. Und er sagt, dass er einsteigt, wenn sie mit 5 bis dem 6-fachen zum EV zum EBITDA Verhältnis gehandelt werden, die Unternehmen, oder zum 7 bis 8-fachen Enterprise Value zu EBIT-Verhältnis gehandelt werden. Und wir haben heute schon über ein Unternehmen gesprochen, welches das hat. Und ich mache es hier nochmal ganz kurz auf. Weißt du, welches es war? Welches es sein könnte?
Nee.
Es ist PayPal.
Tatsächlich.
PayPal hat nämlich, oder fast, also sie haben ein EV zu EBIT, also Enterprise Value heißt es, was würde es dich kosten, wenn du jetzt das Unternehmen samt Schulden halt übernehmen würdest? Und sie haben für nächstes Jahr eins von 10,3. Und wenn sie jetzt zum Beispiel Aktien zurückkaufen würden, würden sie vermutlich auch unter dieses Achtfache kommen. Also doch nach ihm auch sehr günstig. Mhm. Und jetzt habe ich mir mal angeschaut, was sind die 4 größten Holdings in seinem Fonds? Und tatsächlich war ich sehr überrascht. Das erste Unternehmen habe ich noch nie von gehört. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Nein, auch nicht.
Flowsurf Corporation. Sie sind ein Hersteller von Pumpen, Ventilen und Dichtungen. Macht Sinn. Pumpen, Ventile und Dichtungen brauchst du eigentlich überall. Und er sagt, sie sind solide finanziert, sie haben eine gesunde Bilanz und sie haben die Fähigkeit, einen beachtlichen Cashflow zu generieren. Ich weiß nicht, ob du dir sie mal angeschaut hast, wie sie charttechnisch auch dastehen. Wahrscheinlich relativ ausgebombt, oder?
Ja, beziehungsweise ist da nichts passiert die letzten Jahrzehnte, muss man fast sagen. Also ja, also entweder ist da eine große Lücke zur reellen Bewertung oder sie ist einfach weiterhin irgendwas, sieht der Markt, was man vielleicht nicht, was er vielleicht sieht, was der Markt nicht sieht.
Bin gespannt. Analysten gehen nämlich davon aus, dass dieses Unternehmen ist jetzt aktuell für nächstes Jahr mit einem KGV von 15 bewertet. Nichtsdestotrotz sollen die Gewinne um 25% anziehen.
Okay.
Und das könnte hier doch schon
durchaus
ein Earnings Surprise generieren tatsächlich.
Genau. Ja. Das, ich glaube, die Zahlen waren auch gut. Also hier gab es auch einen Ausschlag, aber tatsächlich ist das immer verhalten bisher passiert. Also wäre vielleicht eine Idee, um mal ein bisschen gegen den aktuellen Trend
bei der Aktie zu laufen. Platz 2, Ralph Lauren.
Mhm.
Ja. Auch interessant, Modemarke. Und er sagt selber, normalerweise investiere ich nicht in solche Unternehmen. Aber ich mache bei Ralph Lauren eine Ausnahme, da das Unternehmen eine Cashmaschine ist mit satten Gewinnspannen. Und das finde ich immer ganz cool. Ich finde, man sollte halt so über den Tellerrand gucken. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, es wäre jetzt für mich kein Investment-Case. Ich bin mal gespannt, aber die Bruttomarge 65%, die Eigenkapitalrendite bei fast 20%, das ist schon sehr, sehr viel.
Ja, auch die Marke, also wenn man es jetzt mal ganz in die richtige Zeit immer einordnet, manchmal am Ende des Tages, man sieht es nach wie vor, es ist eine Marke, die nicht so schnell wieder verschwunden ist.
Ja.
Kann also durchaus sein, dass man hier natürlich auch die Langfristigkeit getroffen hat eben.
Also, und auch hier wieder, also es ist natürlich Value investieren, ja. Hier sieht man auch wieder die Bewertung, KGV für nächstes Jahr 12, die Gewinne sollen aber um 14% anziehen. Das ist schon viel. Dann ein weiteres Unternehmen, habe ich noch nie gehört, auf Platz 3, ist Timken. Hast du das schon mal gehört?
Auch nicht, nein.
Ist aus Ohio und sie sind ein Hersteller von Werkzeugen für Antriebstechnik. Und Ropers geht davon aus, dass das Unternehmen positive Wachstumsaussichten hat, da sich die Industrie auch im Bereich der Antriebstechnik weiterhin von der Pandemie erholt. Und ich habe von diesem Unternehmen auch schon wieder, The Timken Company, noch nie was gehört. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie Parker Hannifin vom Typ Aktie her. Ja. Läuft tatsächlich auf langfristige Sicht dauerhaft nach oben, keine Frage, auch wenn es hier und da mal ein paar Rücksätze gibt, die durchaus auch erstmal auszuhalten sein müssen. Aber nahe des Allzeithochs habe ich jetzt eine Tasse mit Henkel gebildet. Gerade aktuell wird der Henkel gebildet, das heißt, ein Ausbruch steht bevor, dann könnte man durchaus auch mal hier einsteigen. Ist zumindest aus meiner Sicht der solideste von den dreien bisher.
Und zu guter Letzt, er hat investiert in Good Old Germany,
wow,
in die Continental AG. Und seine Einschätzung ist, dass der Reifenhersteller hohe Margen hat, Und deswegen haben sie eine Preissetzungsmacht. Continental ist wahrscheinlich der profitabelste aller Reifenhersteller in Bezug auf die Gewinnspanne. Er sagt, großartige Technologie, eine starke globale Marke und einen hervorragenden Vertrieb. Wäre jetzt auch nicht mein Investment Case. Nichtsdestotrotz möchte ich alle einfach mal aufrufen. Ich meine, es gibt ja immer so verschiedene Screener, wo man auch mal sich Fonds anschauen kann. Und manche Fondsmanager, die haben es auch drauf. Ja, also das ist, und meistens sind es die, von denen man noch nie gehört hat.
Ja, aber bei drei von denen frage ich mich, wo die gute Rendite herkommt, ne? Muss man auch mal sagen.
Wir werden sehen, wie sich sein Fonds, wie sagt man so schön, hinten kackt die Ente.
Ja, genau.
Und ich bin gespannt. Vielleicht hat es aber, vielleicht guckt man sich die Unternehmen, Timken, finde ich.
Timken ist der Beste von denen, in meinen Augen.
Super, super interessant. Ja. Auch. Aber ich kann, man muss sich identifizieren und mit Pumpen, Ventilen und Dichtungen, schwierig, schwierig für mich da so. Ich bin in dem Bereich nicht tätig.
Na, und man muss den Markt irgendwie vielleicht einschätzen können. Ne? Ja. Also, dass man zumindest irgendwo eine Vision hat, sagt, okay, warum wird das jetzt so viel mehr gebraucht? Also, kann durchaus sein, ist schwer aber zu greifen.
Ich finde interessant auch wieder dieses Enterprise Value zu EBIT. Er scheint damit doch Erfolg
absolut
zu haben.
Absolut. Der Erfolg gibt ihm recht.
Sagt und man so der schön. Erfolg gibt ihm recht. Und ich denke, Hut ab.
Ja.
3.500% Rendite. Da sage ich auch ganz klar, es lohnt sich mal wahrscheinlich diese Fonds und ETFs sich anzuschauen und gucken, ob man die irgendwo handeln kann.
Ja.
Vielleicht sogar bei der Consorsbank.
Kann man durchaus mal draufschauen. Das stimmt. Alphabet.
Ja.
Hat letzte Woche eine Entwicklerkonferenz gehabt und auch abgelegt und da hat man gesagt, dass man die Künstliche Intelligenz mehr in die Google-Produkte einbauen möchte. Und dabei möchte man, und das ist auch ein Unterschied zu aktuell ChatGPT, so einen gewissen, ja, mit gewisser Vorsicht rangehen und auch umsichtig hier das Ganze integrieren, damit eben Schäden seitens der KI vermieden werden, dass man eben nicht direkt, mit der Axt durch den Wald geht. Und der Google-Chatbot Bard, so wie er heißt, der ist zum Beispiel in der Europäischen Union dann noch nicht zugelassen, also auch nicht aktiv. Wir können ihn noch nicht nutzen. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass man hier Hand in Hand mit den Behörden gehen möchte. Die EU möchte man auch das Rechtliche mit denen klären, dass man da auch die Rahmenbedingungen vorher kennt und nicht wie sonst rein in den Markt und dann mal schauen, was man hinten raus dann bezahlen an Strafzahlungen an die EU, sondern hier möchte man tatsächlich mal mit den Behörden arbeiten. Das finde ich ziemlich gut tatsächlich, dass man hier auch einfach mal ein bisschen Verantwortung dann auch seitens der Regulatorik übernimmt. Ja. Und zum Beispiel die Google-Suche soll ein Teil davon sein, also sprich mit umfangreichen Antworten, mit Quellenangaben und eben wenn man dann was fragt, dass man, und da sitzt Alphabet natürlich auf der riesen Datenwolke, ne? Also alles weiß ja Google am Ende des Tages und hier kann so viel zusammengesammelt werden, auch gleich mit Quellenangaben, was natürlich auch ein gewisser Mehrwert ist. Und das finde ich schon ziemlich stark. Zum Beispiel, und das sagte dann auch die Managerin, die Google-Managerin Katie Edwards, bei der Suche nach einem Fahrrad werden dann zum Beispiel zusätzlich Ratschläge noch dazu gegeben, wie zum Beispiel, ob man eine Radaufhängung, ne, Stützräder für Kinder, was auch immer, und auch gleich passende Angebote zu den Händlern angezeigt bekommt, was natürlich wiederum auch eine gewisse Monetarisierung für Alphabet ermöglicht. Und außerdem möchte man auch gleichzeitig noch Regeln für den Straßenverkehr, beim Handzeichen, zum Beispiel beim Radfahren, dass man da auch gleich noch mit ein Wissens-Know-how übermittelt.
Ja.
Und das gefällt mir so an sich von der Struktur her für KI schon sehr, sehr gut, dass man hier so ein umfassendes Angebot bekommt. Und ich glaube, Philipp, das ist auch mal so ein bisschen die Spekulation. Ich bin ja investiert bei Alphabet und ich glaube, hier habe ich noch ganz oder sehe ich relativ viel Fantasie, dass man hier noch spezieller Werbung schalten kann, gerade auch für die Abfragen, die ein Nutzer hier tätigt, dass man vor allem auch den Preis für die Werbung noch weiter hochschrauben kann, weil die Qualität des Endnutzers am Ende deutlich höher ist. Und ich glaube, da hat man schon wirklich sehr, sehr spezielle und zugeschnittene Werbung.
Ich bin weiterhin von Alphabet überzeugt.
Ja.
Also diese, man sagt ja immer, Totgesagte leben länger. Ja. Und sie sind ja ordentlich getrendet, auch auf Twitter. Da war ja immer zu hören, da war so, habe ich gesehen, so immer wenn der Sundar Pichai, der CEO, sagt AI, dann ist die Market Cap wieder ein bisschen hochgegangen und dann siehst du nur, wer sagt AI.
Ja, witzigerweise wahnsinnig Outperformer in der letzten Woche. Also gehört tatsächlich zu denen, die einfach völlig ausgebrochen sind und jetzt dann einfach mal einen Schritt von $100 auf 120 oder 21 die Aktie gemacht haben in kurzer Zeit. Mich hat gefreut, denn die Position ist relativ groß im Depot und hier sieht man eine gewisse Outperformance, die hier vorweggenommen wird. Aber ich glaube, die Bewertung ist immer noch im Rahmen des Sinnigen.
Ich denke auch. Erfreuliche Nachrichten gibt es diese Woche für die Investoren von Microsoft, aber vielleicht auch für die von Activision Blizzard, nämlich die EU. Genehmigt den größten Deal der Gaming-Geschichte. Finde ich ganz interessant. aus Großbritannien gibt es natürlich noch ein Veto und die USA, ja, die wissen noch nicht so wirklich, wie sie sich entscheiden sollen. Hier herrscht noch Unklarheit. Aber Brüssel hat zugestimmt und gefällt mir. Ich bin gespannt, ob es am Ende hilft, die US-Wettbewerbsbehörden auch nochmal zu überzeugen. Und ich glaube, dann kriegen wir die Briten auch noch überzeugt. Ich würde mich tatsächlich freuen, zu wissen, dass mein Lieblingscomputerspiel von früher, Diablo, dann zu mir endlich gehört.
Ja, so schnell kann es dann gehen. Also genau. Tatsächlich coole Sache. Ich bin gespannt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die EU so schnell so schnell, hat ja sehr lange gedauert, aber ja. Dass man das jetzt doch endlich sein Go gibt. Und ich glaube, dass das dann eine Frage der Zeit sein könnte, bis die anderen beiden nachziehen. Und dann ist der Deal Gott sei Dank auch vom Tisch und dann hat man das alles geschafft und kann mit dem Integrieren beginnen. KI, wir hatten es heute schon öfter mal angesprochen, ist ja in aller Munde. Und
AI, ob wir jetzt unsere Abo-Zahlen
so schreiben? Das wäre so schön, ja. AI. Ja, genau. Wir sollten uns einfach was abschauen vom CEO.
Ich werde bei YouTube vielleicht in die Überschrift schreiben, was AI mit Marcel macht. Vielleicht
kriegen wir dann mehr. Das ist eine super Idee. Ja, das schauen wir uns dann einfach mal an. Ja, genau. Also jeder spricht davon. Es ist gerade so das Thema überhaupt und deswegen dachte ich mir, gucken wir mal auf die ETFs. Und Global X Robotics und Artificial Intelligence, also AI, ist eben stark gefragt. Und
ich dachte immer, AI heißt alle investieren.
Ist, genau, das war eigentlich der Grund, aber das hat man dann geändert, ja. 52 Wochen hoch wurde erreicht für den genannten ETF. Das ist eine 23-prozentige Rallye seit Jahresbeginn, jetzt sogar noch ein Ticken mehr, seitdem das statistisch rausgekommen ist, denn die Aktien sind auch dementsprechend wieder gestiegen. 44 Unternehmen beinhaltet dieser ETF bei 1,75 Milliarden Dollar, die da investiert sind. Das ist schon nicht ganz ohne, also schon ein recht großes Asset. 138 Millionen Dollar sind neu reingeflossen in diesem Jahr. Das ist auch schon recht viel, also knapp 10, etwas weniger als 10%. Und dann habe ich mal reingeschaut, was das eigentlich beinhaltet, dieser ETF. Und da erstmal von der Streuung, die USA 43% vertreten, Japan 35% und die Schweiz auch mit 12%. Das sind so die drei größten Regionen der Erde. Und als größte Position in diesem ETF ist Intuitive Surgical. Okay, verstehe ich. Robotik, ja, also gerade auch im medizinischen Bereich, total sinnig. Nvidia, die mit AI sehr viel zu tun haben, keine Frage. Und dann aber mit 8,3% Keyence Corporation, japanisches Unternehmen, mit 8,3% ABB,
ja, Robotik.
Die Schweizer. Also es ist halt ein überwiegend robotikgetriebener ETF, zumindest in den oberen Bereich.
Das heißt ja auch Robotik.
Ja, das stimmt. Aber AI ist ja gar nicht so präsent, wie man das vielleicht hätte sich gedacht, wenn man das ganze Thema so ein bisschen mit annimmt. Fanuc mit 7,5%, ebenfalls ein Japaner. Also hier haben wir tatsächlich, ich sag mal, eine breite Streuung, vor allen Dingen aber auch noch zu Lasten von Robotik. Also heißt zu Lasten ist ja natürlich auch ein Zukunftsmarkt, keine Frage. Ja. Aber wer auf AI setzen möchte, könnte das eben, und da vielleicht nochmal kurz die Brücke zu unserem Basket, hier hätte man auch natürlich eine eigene Möglichkeit, sich einen KI, Basket zu erstellen, einen eigenen ETF mit den KI-Gewinnern, die man für sich so ausmacht und die man auch da besparen möchte, könnte man also hier sagen, okay, ich nehme nicht den ETF, sondern ich baue mir meinen eigenen über Trading 212 zum Beispiel.
Ich finde aber auch so das Thema Robotik, da sollte man schon investiert sein.
Absolut, absolut, ja.
Aber da auch wieder den Gewinner zu picken,
schwierig.
Das wird schwierig, definitiv. Aber coole Sache, Marcel, ich habe für dich, du bist doch in Neil investiert, oder?
Wo bin ich?
Neil?
Nee.
Warst du nicht mal?
Ja, aber.
Ja, jetzt habe ich für dich was Neues.
Oh.
Den heißen Scheiß.
Okay, den wollte ich schon immer mal hören. Ja.
Der kommt nämlich aus Deutschland.
Okay.
Wer hätte gedacht, dass ein globaler Champion jetzt aus Deutschland kommt, aus dem Bereich Wasserstoff? Mhm. Das IPO von ThyssenKrupps Wasserstoffsparte könnte noch im Juni kommen. Und sie wollen ihre Wasserstoffsparte Nucera, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, vorantreiben. Das Unternehmen könnte mit 4 Milliarden Euro bewertet werden und sie bauen Anlagen, die aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind Wasserstoff zur Stromproduktion erzeugen. Ich frage mich, was wird in einem Jahr das Geschäftsmodell von ThyssenKrupp sein? Irgendwie, sie wollen ja für 1 Euro noch nicht mal ihren Stahl verkaufen, dann wollen sie, ihre Aufzüge sind schon bei Kone. Was machen sie dann noch? Autosachen.
Automotive.
Automotive.
Ja, weiß ich nicht. Müsste man sich mal genau anschauen. Also
jetzt
viel ist nicht mehr übrig
geblieben. Zykliker werden. Das jetzt ist unsere Geschäftsidee.
Endlich mal ein echter Zykliker.
Da können wir nämlich Verluste schreiben, ohne dass jemand meckert.
Genau. Ich bin gespannt, was nach dem IPO natürlich dann an Nucera oder wie auch immer ausgesprochen überhaupt an fundamentalen Daten da sind. Also sprich an Umsatz, ja, was dieses Segment nimmt.
Aber 4 Milliarden ist schon nicht, eine Hausnummer.
Ist nicht gering, ja. Also schon mehr als ich jetzt gedacht hätte, dass noch so viel Asset
in ThyssenKrupp schlummert. Dass diese Aktie, das mit meinen Spekulationen, Ende des Jahres nicht höher stehen wird als beim IPO.
Ja, schreib auf. Schreib
auf. Ich mache immer nur die sicheren Sachen, merkst du?
Ja, ja, das ist so wie, morgen wird es wieder hell.
Ja.
Also man weiß es ja nie.
Morgen geht das Licht an.
Genau.
Nucera wird nach...
Während du tippst, habe ich hier schon nochmal ein weiteres Thema mit dabei und zwar relativ frisch natürlich auch, Elon Musk ist nicht mehr Twitter-CEO und er übergibt das Zepter an die neue Chefin Linda Yaccarino und diese wiederum ist frisch bei Comcast zurückgetreten und ja, jetzt behält zwar Elon weiterhin wichtige Aufgaben bei Twitter, aber eben nicht mehr so die, also das gesamte Leiten des Unternehmens ist jetzt natürlich an Linda Yaccarino ausgegliedert. Er wird sich noch so als CTO verstehen, das heißt Produktdesign und Technologie bleibt bei Elon Musk. Die Tesla-Aktie aber reagierte sehr positiv, weil natürlich jetzt der Fokus laut Anleger wieder mehr auf Tesla steht, die ja auch, oder Tesla hatte ja auch eine Aktionärsversammlung diese Woche und tatsächlich war da auch, naja, ein bisschen Demut drin, weil Elon Musk sagte auch, dass es natürlich aktuell schwierige wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt. Das ist halt einfach ein Fakt. Das geht auch nicht an Tesla vorbei, keine Frage. Er warnte also hier die Aktionäre natürlich auch vor einen widrigen Marktbedingungen. Tesla will auch erst einmal Werbemaßnahmen durchführen. Bei Apple war das am Anfang auch so, ne? Da gab es auch ein wenig Werbung und dann irgendwann hat man es gemacht.
Kannst du dann erst starten, wenn du dir 5 Video-Werbespots angeschaut hast?
Nein, es geht ja eher um Kaufen, ne? Also sprich ja. Fernsehwerbung für den neuen Model X oder sowas, das gab es ja bisher alles noch nicht. Und Ziel ist es auch, diesem Jahr die Cybertrucks zu verkaufen, das erste Mal und dann auch zukünftig eine ziemlich hohe Anzahl, zwischen 250 bis 500.000 Cybertrucks zu verkaufen, finde ich ziemlich viel für, aber gut, vielleicht ist es so ein klassisches Amerika-Fahrzeug, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall starke Ziele, wie immer, die natürlich auch erstmal erreicht werden müssen, keine Frage. 2 neue Modelle sind geplant, das ist aber auch immerhin nichts oder noch weiterhin nichts Konkretes, wie auch schon vor ein paar Monaten angekündigt. Aber gut, dass er jetzt, ich sag mal, Twitter so ein bisschen, ne, abgibt. Ich meine, wie viele Mitarbeiter gibt es da noch bei Twitter? Das ist ja
ihn und ihn, so viele er will.
Ja, und die Linda Yaccarino und dann halt noch ein paar wenige, die nicht gefeuert wurden. Ich so 90% weniger, als es vor der Übernahme war. Und trotzdem funktioniert es noch. Also es ist verrückt.
Also ich finde, er müsste ja mal ein bisschen weniger twittern. Hast du, er macht ja, also er ist ja immer für einen Tweet zu haben.
Impulsiver Mensch, ja, offenbar.
Aber hast du die Woche das mit George Soros mitbekommen?
Nee. Oh. Also weil er die Aktien verkauft hat, glaube ich.
Der
hat
die Aktien verkauft und daraufhin hat er einen Tweet gemacht, den man auch sehr antisemitisch
echt, ja, habe ich nicht auslegen gelesen, könnte. Ja. Und ich bin ja nicht bei Twitter.
Großartig. Ich finde irgendwie, also Antisemitismus
muss man natürlich nicht haben.
Nee, muss alles in der heutigen Zeit nicht mehr.
Gottes Willen, ja klar.
Also. Einfach nicht mehr sein und da muss man einfach auch gucken, wo entwickelt sich das Ganze hin und naja.
Twitter-Verbot vom eigenen Konzern. Linda wird's machen. Linda wird's
schon,
richten.
Also er ist schon.
Dein Weg wird dich weiterführen. Raus aus der Ungewissheit. Denn du weißt, wie es geschehen wird. Möge die Macht der Vorhersehbarkeit mit dir sein.
Zugegeben, wir könnten etwas weniger Tamtam machen. Aber mit unserem Tool RMS Audio Intelligence wird Erfolg tatsächlich planbar. Ganz einfach, schnell, vorhersehbar. Unlock the power of audio. RMS, der Audiovermarkter.
Naja, schwierig. Nichtsdestotrotz. Oder was heißt nichtsdestotrotz? Wir möchten uns bedanken an dieser Stelle. Es ist schwierig, eine Brücke zu schlagen.
Ja,
Antisemitismus zum Feedback der Woche, weil das haben wir zum Glück nicht. Wir möchten uns natürlich wie immer bei euch bedanken fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Kommentieren, für 5 Sterne auf Spotify und auch bei iTunes. Und es hilft, Platz 35 in den Podcast-Charts haben wir erreicht. Also auch jetzt wieder möchten wir dich recht herzlich einladen, uns zu supporten. Und der Emanuel hat geschrieben: Betreibt ihr eure Webseite noch? Wo finde ich denn aktuell eure Depots? Die Webseite gibt es leider nicht mehr. Tatsächlich, warum auch immer, hat man unsere Webseite gehackt. Und wir haben einfach nicht die Zeit aus privaten Gründen, auch das alles nochmal so von der Pike auf aufzubauen. Und wir wollen uns einfach auf das konzentrieren, was uns Spaß macht. Das ist der Podcast. Aber ich habe ja ein Depot-Tagebuch so ein bisschen angefangen und jetzt musst du mal langsam nachziehen hier, Kameraden.
Ja, das ist, ich bin eher der schriftliche Typ. Ich schreibe es gerne auf, da kann ich die Gedanken zusammenfassen, als ich es dann immer vortrage. Aber ich versuche mein Bestes. Ich
kann nochmal die Webseite ins Leben
nehmen. Nee, eben nicht. Ja. Vielleicht gibt es ja auch eine Idee, vielleicht gibt es auch eine App oder so, wo man das Ganze, ich sag mal, schön darstellen Twitter kann.
Nennt sich diese App oder Instagram?
Nein, als, wo man ein Börsentagebuch schreiben Instagram. Kann. Ne? Das ist natürlich blöd, wenn man da ein paar Ziffern bloß machen kann.
Liebes Tagebuch, heute habe ich nichts gemacht.
Heute habe ich die Beine hochgelegt und nichts gekauft.
Marcel, ist ja auch Sonntag. Börsen haben zu, doofer Tag.
Da bin ich auch durch. Da habe ich keine Lust. Ja, Sonntag.
Nein, also vielen Dank, dass ihr mit uns weiterhin so diesen Weg geht. Und es ist auch schön, tatsächlich, wenn, also ihr könnt uns auch super gerne auf Instagram folgen, da sind wir eigentlich immer erreichbar. Wir kriegen auch immer richtig tolle Anfragen von irgendwelchen Forex-Händlern. Ich habe das Gefühl, es wird wieder mehr. Ich weiß nicht, ob die Börsen jetzt bald wieder drehen, weil jetzt kommen wieder diese dubiosen Angebote. Hey, tollen Content, den du da hast, sage ich immer. Hey, toll, dass du dich nicht mit uns beschäftigt hast. Und jetzt haben wir gerade einen, die wollen ja immer was verkaufen, die Leute. So, ich finde, also auf Instagram Sachen zu verkaufen, ist so ein bisschen aktuell, hast du es gelesen, will uns jemand verkaufen, dass er unseren Podcast zusammenschneidet als Reel, also so Highlights. Und dafür wollen die ja richtig Kohle haben. Und dann habe ich gesagt, nein, danke, wir haben kein Interesse. Und dann hat er irgendwie nochmal geschrieben, schreib nein mit Ausrufezeichen, wenn du nicht möchtest, dass ich euch was Gutes tue. Gesagt, getan, nein mit Ausrufezeichen. Jetzt hat er wieder geschrieben, und was ist, wenn ich euch kostenlos erstelle?
Nein.
Aber ich habe geschrieben, kann er gerne machen.
Okay.
Aber wir werden nicht bei ihm kaufen. Ja. Und bald geht ja auch wieder hier Coachings verkaufen. Das geht auch langsam wieder.
Ja, das ist ja ein gut. Klassiker. Ja.
Was haltet ihr davon, wenn ihr Coachings verkauft? Also, wenn ihr uns jetzt nicht liked, abonniert,
dann müssen wir Coachings verkaufen. Dann
würde Marcel anfangen, Coachings zu verkaufen. Was würdest du coachen?
Ja,
ich weiß gar nicht, ob jeder immer coachen kann. Das ist, glaube ich, auch so ein modernes Schneeballsystem. Coachen, der Coach verkauft dir Coaches. Ja. Coaching. Was würdest du coachen? Was würdest du sagen, ist eine gute Bewerbungsgespräch?
Ja,
was würdest du sagen, was sind ihre Stärken?
Ja, meine Schwächen sind auf jeden Fall schon mal Schokolade, ja, Gummibärchen.
Ich weiß immer alles und bin unglaublich bescheiden.
Das warst du dann wiederum.
Kommen wir zum Top der Woche.
Bitte.
Ja, mein Top der Woche, und das soll jetzt tatsächlich auch nicht zynisch klingen, ja, ich bitte das in einem Kontext zu verstehen, ist die Chance der Entlassung in den USA. Wir wissen es selber, Meta, 10.000 Mitarbeitende haben ihren Job verloren im April, im November 2022 waren es schon 11.000. Weißt du, wie eigentlich das vonstatten gegangen ist? Du hast eine Mail bekommen in deinem Postfach und da stand, du kriegst heute noch ein Foto oder halt nicht.
Mhm.
Und Amazon im März, 9.000. Viele Tech-Firmen haben Mitarbeitende entlassen, aber in den USA werden Entlassungen als Chance gesehen. Und das geht aus einer Statistik tatsächlich auch laut LinkedIn. Und LinkedIn ist ja so das Portal eigentlich für Angestellte. Für jeden, der das Valley, also das Silicon Valley verlassen hat, kommen zwei neue dazu. Und die Startups ziehen an, die Gründungen, ja. 2022 wurden in den USA 44% mehr Unternehmen gegründet als noch 2019 vor der Pandemie. Und wusstest du, dass Unternehmen wie WhatsApp, Uber, Electronic Arts, aber auch Square wurden in Krisenzeiten entwickelt? Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die USA einen neuen Startup-Boom erlebt und alle werden sich wieder fragen, was ist da nur los? Wir haben die 4-Tage-Woche und die haben das Geld.
So. Ja,
also mein absolut. Top der Woche geht tatsächlich an Unternehmer, an junge Menschen, die sagen, wir gründen, wir haben eine tolle Idee, raus aus der Komfortzone, jetzt gründe ich. Und ich finde, das brauchen wir noch viel, viel mehr in Deutschland. Aber man hat ja die Chance, sich bei unserem dritten und letzten Werbepartner heute auch an Startups zu beteiligen. Und das ist nämlich Companisto. Marcel, wir sind ja auch selber investiert. Wir zeigen es auch jetzt gerade nochmal auf YouTube. Aktuell haben wir 8.030 Euro in Startups investiert. Wir sind minus 0,82% im Minus, weil wir auch schon einen Verlust haben. Aktueller Portfoliowert 7.963 Euro. Yodel.io komplett raus. Das waren die ersten, die wir im Podcast hatten. Damit muss man einfach klarkommen. Man kriegt richtige Aktien auch ins Depot gebucht. Und Circles wird uns jetzt auch bald verlassen. Ich habe die Woche sogar mir noch per Kopfhörer die Hauptversammlung angehört, es wird Ende.
Ja, genau.
Tolle Idee, tolles Produkt. Wir hatten auch hier den Gründer, den Guido und CEO im Podcast. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch wieder, wir haben ja immer mal diese Interviews, hört da mal rein, super spannend. Wir müssen noch mal fragen, wo ist der messbare Mehrwert von eurem Produkt? Ja. Messbare Mehrwert, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aktuell kann man immer noch in verschiedene Sachen investieren, wie zum Beispiel eLearnio, Aprilwell, dann haben wir noch die Lacqua GmbH, findet meine Frau zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil sie ja auch aus diesem medizinischen Bereich kommt. Dieses Management für Flüssigkeitsaufnahme für ältere Patienten und Patienten. Hey Timmy. Und Happy Ocean habe ich sogar schon mal gesehen tatsächlich.
Bei der Höhle der Löwen.
Ja.
Die waren auch schon da und auch Rosberg ist da investiert.
Oh.
Also können gutes, aber auch schlechtes Zeichen sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Happy Ocean Food ist doch, ich sag mal, schon ein etwas bekannteres Unternehmen und die sind auch aktuell in der Finanzierungsrunde. Das heißt, wer investieren möchte, kann hier vegane Shrimps zum Beispiel ins Portfolio legen.
Ein lecker veganer Shrimps-Cocktail. Mm. Endlich. Veganer werden aufschreien und sagen, jetzt, ja, jetzt gönne ich mir mal eine Shrimp ohne schlechtes Gewissen.
Ja, die Höhle der Löwen läuft ja gerade. Ja. Und immer wenn das kommt und irgendwas mit Essen kommt, dann habe ich auch immer total Appetit, so wie Ralf Dümmel, einfach mal wirklich
zu probieren. Auch vegane Shrimps.
Na, egal was, ne? Ich probiere ja gerne neue Sachen und da bin ich tatsächlich auch immer ganz on fire und würde auch gern probieren. Ja, ab 250 Euro kann man investieren. Übersichtlich kriegt auch alle Informationen, die man als Anleger ja auch beim Aktienmarkt bekommt und auch Quartalsberichte und auch Informationen, wie es weitergehen soll und das immer auch per E-Mail als Push-Up-Nachricht. Also super.
Aber man muss auch sagen, es verpflichtet. Man muss sich dann, sollte sich auch Quartalsberichte, Geschäftsberichte wirklich durchlesen und man stimmt ja richtig ab über Gehälter, über Entschlüsse. Also das ist hier kein, ich sage jetzt mal,
kein
ein bisschen
Spaß,
ja, und Jingeling und ein bisschen Dindi-Dindi machen.
Genau, man muss dann schon ein bisschen mit rein. Genau, das ist, ich sag mal, eine schöne Ergänzung zu einem schon aktuell sehr breit diversifizierten Portfolio, wo man einfach mal ein bisschen Risiko mitgehen kann. Und wenn aus zwei Startups was sehr Gutes wird und dann halt 8 pleite, dann kann trotzdem da eine sehr, sehr positive Performance zum Beispiel entstehen. Aber so viel ist ja auch nicht, also so schlecht ist ja die Quote nicht. Um nochmal kurz zu deinen Entlassungen zu kommen, ich finde das riesig, dass in den USA das ganz anders gelebt wird. Wenn dort jemand tatsächlich vor die Tür gesetzt wird, nimmt er sein Know-how und entweder gründet er sich quasi komplett aus und das ist natürlich wirklich, wie du schon sagst, einfach große Chancen. Das ist ja in Deutschland nicht so gesehen, ne? Oh, was? Was, dein Job verloren? Mist, ne? Ganz große Trauer, ganz tief und dann erstmal in ein Loch fallen und das hört man ganz oft. Ich finde es, vielleicht auch die Rahmenbedingungen sind natürlich in den USA wahrscheinlich ein bisschen besser, aber das sind natürlich alles hoch spezialisierte Menschen, die eben da auch selbst schnell mal gründen. Ein CEO konnte diese Woche auch sehr, sehr glücklich sein, denn er hat einen Investor gefunden und zwar, wo wir gerade bei Startups sind, Lilium ist ja auch an der Börse, wir hatten drüber gesprochen, das Unternehmen scheint langsam finanziell an die Grenzen zu stoßen und jetzt gab es tatsächlich eine Finanzspritze, 250.
Unser Staat hat er investiert, so wie ich es gefordert habe?
Nein, tatsächlich nicht, es war am Ende Tencent, die wieder Geld gegeben haben, insgesamt 250 Millionen Dollar wurden eingesammelt, 100 Millionen durch Tencent, 75 Millionen waren optional ausgeschrieben von Tencent, wenn weitere Investoren gefunden werden, die auch 75 Millionen nachschießen. Das ist passiert. Insofern sind es eben in Summe 250 Millionen Dollar, womit man jetzt erstmal wieder, planen kann für die nächste Zeit. Die Hoffnung, dass 2024 der erste bemannte Flug per Drohne erfolgt, die gibt es immer noch und die finanzielle Situation hat sich eben jetzt tatsächlich wieder ein bisschen erholt aus diesem Tief, was man hatte und seit diesem Tief, seitdem wir fast drüber gesprochen haben, ich glaube noch einen Ticken tiefer ging es danach, waren es 177% Rendite in kurzer Zeit.
Was soll ich sagen? Ja, wäre man vor 6 Folgen, da haben wir drüber gesprochen, eingestiegen,
dann hätte man.
Ich habe gesagt, Lilium, war meine Spekulation, wird es schaffen, höher zu stehen als heute.
Das sieht gut aus.
Schon 63% im Plus, aktueller Kurs 1 Euro.
Immerhin, von 40 Cent hoch. Aber bitte, ich möchte nochmal darauf hinweisen, High Risk, ja, also nichts, was man jetzt unbedingt anfassen sollte.
Ja.
Vorsicht vor solchen Aktien, die sind natürlich ja immer noch am Rande. Wenn die 250 Millionen aufgebraucht sind, gibt es wieder nur die Hoffnung auf Umsatz, die ja noch nicht da ist.
Definitiv. Kommen wir zu meinem Flop der Woche und Deutschlands Viertklässler lesen immer schlechter. Und das finde ich schon wieder erschreckend. Wir sind doch eigentlich das Land der Dichter und Denker, der Ingenieure. Und eigentlich haben wir viel Potenzial. Und ich frage mich, wo geht das Ganze alles los? Und ich war total erschrocken, dass Lesen in Deutschland immer weniger Bedeutung im Lehrplan bekommt, tatsächlich in der Grundschule. Und es gibt den sogenannten Igloo-Test. Ja, also da wird geguckt, wie viel lesen die Schülerinnen und Schüler weltweit. Und in Deutschland lesen Grundschüler im Schnitt 141 Minuten, in der EU 194 und im OECD-Vergleich, also die Organisation der demokratischen Länder, weltweit 205 Minuten. Und ich finde, da sieht man schon eine Gap, weil wenn man viel liest, kann man sich einfach viel bilden. Das ist tatsächlich so. Und ich weiß nicht.
Vielleicht hören wir mehr Hörbücher.
Also
ja, Flop-Entwicklung
definitiv. Das sind so, da geht's los, weißt du? Mhm. Also ich habe früher zum Beispiel nicht gern gelesen. Und heutzutage, ich finde es super spannend. Lesen, also ich finde, das, dieses ganze Nachrichtenlesen und Zeitungen und hier und da, ich finde das,
ja,
das ist halt für mich so wie die größte Reality-Soap, die es gibt.
Ja, weil es auch immer wieder spannende Entwicklungen gibt. Aber genau. Das liegt natürlich daran, dass dir das jetzt gefällt. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt aber noch kein Thema, keine Passion hast, wo du sagst, da lese ich gerne mich rein und gehe in die Thematik, dann ist und bleibt aber natürlich das Unangenehme. Ne?
Zu lesen und zu verstehen.
Das ist richtig,
ich kenne es tatsächlich auch,
klar,
wo ich manchmal total erschrocken bin, so aus dem Umfeld, wenn Leute was vorlesen, die sind dann schon erwachsen und die lesen schlecht vor.
Ja, gibt's, ne?
Ja.
Ist schade, ja, klar.
Kann man üben.
Sicher.
Ich hatte früher Diktate immer 6. Mhm. Immer. Weil ich bin ja, du weißt es, ich bin in den USA mit aufgewachsen und da ist es einfach schwer, dieses Denglisch. Und ich fand's hart. Also ich fand's wirklich dann hart auf dem Gym dann später. Gab's ja irgendwie einen Rechtschreibfehler auf 2 Seiten, war schon eine 2. Und ich glaube, ab 6, 7 war es schon eine 6.
Okay.
Und ich war da ein bisschen zickig, gebe ich auch jetzt ehrlich zu, ich habe irgendwann gar nicht mehr mitgeschrieben.
Macht euren Scheiß alleine.
Ja, also ganz ehrlich. Ja. Wenn du frühes Aufgeben erspart späteres Leiden. Ja. Wenn du eigentlich schon weißt, du Kommafehler, mein Gott.
Mhm.
War schwierig. Aber da muss ich auch sagen, da hat Lesen viel geholfen. Tatsächlich, ja, auch bei der Rechtschreibung.
Richtig, ist ja wie bei allem, was man halt oft macht, hat man halt schnell geübt, also kann man halt auch besser beherrschen am Ende. Ne? Mein Flop der Woche sind die Insolvenzen, die steigen nämlich wieder an, wobei man das natürlich immer differenziert betrachten muss.
Ja.
Anstieg, 25% in Westeuropa, 50% in Osteuropa, also mehr Insolvenzen und das deutlich. Besonders betroffen ist das Gastgewerbe und das schreibt das Manager-Magazin. Es ist, also die Gründe dafür sind ein Dreiklang aus Inflation, Energiekrise, Konjunkturschwäche und in Westeuropa sind es eben 140.000 Firmenpleiten in diesem vergangenen Jahr. Grund auch hier natürlich noch die höheren Finanzierungskosten. Also wenn du irgendwo was investieren musst und es aber nicht mehr leisten kannst, dann ist das natürlich auch schon wieder schwierig. Dann wird auch da natürlich die Zukunft stark verbaut. Aber wie gesagt, relativierbar, denn die Zahl der Insolvenzen sind ja, und das haben wir auch im Podcast hier immer mal mit besprochen, stark zurückgegangen während Corona und auch dem Folgejahr, weil natürlich sehr viele, ja.
Es gab aber auch diese Insolvenzpflicht in Deutschland nicht, ne?
Genau, das wurde ausgesetzt. Dann gab es natürlich noch sehr viel Gelder auch für Zombie-Unternehmen. Wir erinnern uns nur an Kaufhof. Und also im höherem Stile, aber auch, ich sag mal, im Kleinen-Kleinen. Da gab es ja auch einige, die eigentlich schon durch gewesen wären. Der niedrige Zins. Ja. Ein ganz klarer Fall davon, dass natürlich auch da viel durch billiges Geld noch gehalten wurde. Und das kommt jetzt so wieder zurück auf die Normalität. Also nicht zu bedenken oder nicht sehr bedenklich, dass es mehr geworden sind, weil einfach die Vergleichszahl eher mit 2019 Sinn machen würde. Und dahingehend ist es dann eher auf dem gleichen Niveau. Also eher eine Normalisierung als eine Verschlimmerung.
Ja, das. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich, wie gesagt, auch hier wieder, ich sage, mehr und mehr Gründen dann tatsächlich auch sich trauen, ein bisschen was zu machen. Wenn ich was könnte, ich würde auch gründen.
Ja, ich würde gerade Handwerker, ne? Also wenn ich irgendwas könnte, definitiv. In dem Bereich Handwerker sein, einfach selbstständig Handwerker, Gas geben, ne? Top. Also glaube ich.
Aber viele sagen ja auch, sie würden gern Menschen anstellen, aber da, auch da ist die, also du findest keine Leute.
Ja, das stimmt.
Dann ist die Regulatorik natürlich auch, wenn du Menschen anstellst, die Personalkosten etc. Ja,
klar.
Das ist schon hart, aber über das Thema Steuern haben wir ja auch hier schon lange diskutiert.
Stimmt.
Kommen wir zu Branchenliedern.
Ja, Branchenlieder, und da möchte ich vielleicht mal kurz noch einen Einstieg finden, ist etwas, was ich mir beim Investieren immer mit auf den Fokus gesetzt habe. Also wenn ich besonders große Unternehmen ans Depot lege, dann setze ich oder lege ich Wert auf Branchenlieder, also diejenigen, die diese Branche anführen, die da auch, ich sag mal, rein technologisch vorangehen, die auch immer wieder was Neues haben, die umtriebig sind, natürlich auch immer wieder mal Übernahmen tätigen. Und Branchenlieder erkennt man kurstechnisch auch immer daran, dass sie als allererstes aus diesen Krisen heraus sind. Also sie sind im Bullenmodus noch bevor es andere sind und das erkennt man aktuell, gerade in der jetzt abgelaufenen Woche, sehr, sehr gut, auch an denen, die wir jetzt noch nennen werden. Und dann gibt es eben welche, die dann noch rumtümpeln und da erkennt man eben auch so die Trennung zwischen Spreu und Weizen. Ja.
Ich finde tatsächlich auch, es ist gar nicht schwer, diese zu identifizieren, weil an der Börse ist ja alles, ihr könnt nach Marktkapitalisierung suchen. Und wenn Unternehmen aus einer Branche die größte Marktkapitalisierung haben, sind sie, das ist Fakt, der Branchenleader. Punkt. Genau. Das kann sich natürlich ändern, deswegen ist es wichtig, wenn man ein Einzeldepot hat, Buy, Hold and Check zu betreiben. Das Check zum Beispiel bei einem ETF übernimmt einfach der ETF-Anbieter für euch. Dafür nimmt er aber auch die Gebühren, weil ein ETF ist ja ein simples Instrument. Ja? MSCI World, du hast die 1800 größten Unternehmen da drin, gewichtet nach einem gewissen Prozentsatz und dann geht das los. Ne? Und die kümmern sich halt darum, dass ihr immer die 1800 größten habt. Und wenn da einer rausfliegt oder neu reinkommt,
ist so.
Dann, ja. Ist so.
Ist so.
Ich würde sagen, also wie gesagt, wir haben bei Trading 212 einen Basket gemacht. Wir haben nicht alle Branchenleader übernehmen können, weil zum Beispiel asiatische Aktien, chinesische Aktien nicht so wirklich dort gehandelt werden. Aber gehen wir einfach mal durch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles durchgehen sollten, weil das wären 31 Branchen.
Wir suchen uns ein paar raus, würde ich sagen.
Also jeder, ich glaube letzte Woche
fünf.
Gut, dann Marcel, ich führe Strichliste und du sagst mir jetzt deine erste Branche, wo du sagst, Mensch, da hätte ich ja nicht gedacht, dass Branche anfühlt.
Genau, also bitte, eins. Ich hatte bei Healthcare immer gewusst, dass Branchenleader United Health ist, als größter Krankenversicherer. Aber sie sind ja nicht nur dort die Besten und Größten, sondern natürlich auch im Bereich der Versicherungen. Also es gibt keinen anderen, der größer ist. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Man hat gleich zwei Sektoren, die man hier mit einem Branchenleader abdeckt, mit United Health. Und dieses Unternehmen als Krankenversicherer riesig, wahnsinnige Umsätze, stark gelaufen, Dauerläufer, keine Frage. Finde ich zu Recht einer der Branchenleader. Kann man auf jeden Fall, wenn man investiert ist, auch, ich sag mal, rückblickend sagen und auch in die Zukunft, das lief richtig gut. Und dahingehend ist das mein erster Pick aus dem Branchenleader-Bereich.
Ich war überrascht, bei Medien zu lesen, dass Comcast hier als Branchenleader mit dabei ist. Also es geht hier wahrscheinlich um das klassische Mediengeschäft. Aber wenn man jetzt gesagt hat, wer ist für dich im klassischen Medienbereich der Größte? Ich wäre nicht auf Comcast gekommen. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat sich gut entwickelt in den letzten Jahrzehnten.
Jahrzehnten, ja.
Genau.
Also innerhalb des letzten Jahrzehnts eher so lala. Aber über die lange Strecke, muss man sagen, schon top. Und da ist natürlich auch ein Rücksetzer immer recht spannend. Zum Beispiel im Bereich der Züge. Mit Union Pacific, ein sehr, sehr starkes Unternehmen, was eigentlich auch einen Dauerläufer darstellt. Ja. Transport auf der Schiene wird es auch in den USA weiterhin geben, warum auch nicht.
Ich sehe da auch viel Potenzial. Ja. Also autonomes Fahren mit KI nochmal viel, viel effizienter.
Die Systeme, genau. Also das auf jeden Fall. Dann natürlich auch noch mehr, was hin und her transportiert werden muss.
Ja.
Keine Frage. Auch das wird stattfinden weiterhin. Also ich glaube, auch hier ist die Zukunft relativ gut. Und mit Union Pacific hat man hier einen sehr guten Branchenleader in meinen Augen.
Jetzt natürlich auch, was mir aufgefallen ist, und das wollte ich eigentlich noch zum Thema machen, ich habe es hier sogar noch offen auf meinem iPad, Bekleidung. Bekleidung, wer könnte es da sein? Es ist LVMH. LVMH geht ja richtig ab an der Börse aktuell.
Ja.
Wahnsinn. Ich muss tatsächlich sagen, Marcel, ich zeig's dir mal, ich bin ja hier in so einer kleinen Bewertungscommunity mit KGV etc. Und wenn man das hier so sieht,
kommt nochmal runter, wa?
Ich würde jetzt nicht einsteigen bei LVMH. Also die Aktie ist brutal gelaufen, ist aber jetzt auch schon. Und LVMH hat immer so den Vorteil, sie kommen immer so auf ihr medianes KGV, das liegt so bei 20. Und wenn man es schafft, LVMH so bei 20 oder drunter einzusacken, buy and hold. Aber du siehst es hier immer tatsächlich 20, hoch, runter, hoch. Es ist immer so.
Es ist ein Aufwärtstrend,
ja.
Punkt. Also sprich, ein Aufwärtstrend erreicht neue Hochs,
ja.
Fällt wieder zurück auf die letzte Basis des letzten Hochs und das immer wieder und immer wieder. Das heißt, wenn man sich so einen Aufwärtstrend mal wirklich größer macht und dann einfach mal ein Lineal durch die Mitte legt, hat man so eine Art Durchschnitt.
Wir sind uns einig, es wird runterkommen.
Ja, sicher, klar.
Und wenn man plant einzusteigen, könnte man jetzt meines Erachtens nach anfangen, sich schon mal Geld beiseite zu legen,
ja.
Um dann
genau.
Den Startknopf zu drücken für die nächste Rallye.
LVMH zum Beispiel kommt einfach nochmal entgegen. Ja, richtig, genau. Also hier muss man noch nicht übertreiben und gleich reingehen, sondern hier kann man einfach noch ein Stück warten. Und Kurse von 750 sind durchaus denkbar. Nochmal, also sprich 125 Euro weniger je Aktie ist oder wäre jetzt hier keine allzu üppige Überraschung. Ja.
Und wäre gesund trotzdem. Also absolut. Das KGV von 20, setzt euch irgendwie eine Alert und vielleicht sagt er, wenn ihr das Geld habt, setzt euch jetzt schon mal hier eine Order rein.
Ja.
Eine Limit-Order.
Genau, richtig. Also das in jedem Fall. Ein Unternehmen, was auch gleich zwei Branchen hier abdeckt, ist zum Beispiel auch Amazon. Das klingt zwar jetzt einfach und stumpf, hätte man einfach selber drauf kommen können, aber Retail, ganz klar,
Großhandel, ne,
ist natürlich also Wahnsinn,
ja,
wie viel man da abdeckt und dass man dann der Größte ist, auch keine große Überraschung. Aber auch insgesamt das E-Commerce und man muss ja auch sagen, selbst bei Cloud sind sie hier natürlich mit die Größten. Und ja, ja, dahingehend auch natürlich führend. Und das Unternehmen ist in meinen Augen auch weiterhin recht günstig bewertet, hat auch jetzt schon gut zugelegt die letzte Woche, inklusive der anderen Big Techs, muss man sagen. Und auch das sind so die, nicht umsonst die Branchenleader, weil sie halt einfach auch erfolgreich sind. Und das nicht ohne Grund.
Definitiv. Machen wir weiter. Was mir aufgefallen ist im Bereich Hotel, da hätte ich gesagt, jetzt zum Beispiel Accor oder Marriott, aber es ist tatsächlich aus Japan Oriental Land. Und sie betreiben Hotels, Freizeitparks, auch das Disneyland in Tokio. War total überrascht.
Ja, hätte ich auch.
Hatte man wieder so nicht auf dem Schirm gehabt, diese Japaner, die sind immer für eine Überraschung gut.
Ja, das stimmt. Prologis bei Real Estate hätte ich jetzt auch nicht als größten mitgesehen, aber klar, läuft, tolles Geschäftsmodell, ja, kann man auch definitiv als REIT mal so mit in Betracht ziehen, sie im Depot mit aufzunehmen und in meiner Watchlist sind sie ja eh schon, nur bisher noch keinen Einstieg gefunden. Trotzdem, auch hier, wenn man vielleicht mit dem Besten gehen möchte, ist Prologis eine schöne Option.
Construction. Weltweit, es wird gebaut, es wird automatisch gebaut, weil die Weltbevölkerung steigt. Punkt. Ja. Vinci. Ja. Aus Frankreich. Hatte ich auch so mal auch auf dem Schirm, aber nichtsdestotrotz, warum nicht? Also ich glaube, im Bereich Construction würde ich tatsächlich mit dem Größten gehen.
Ja, tendenziell immer,
mit
klar.
Mit dem Branchenleader dort aussehen. Aus so einem zyklischen Bereich würde ich eher mit einem Branchenleader gehen.
Genau, weil der Unterschied ist auch der, dass der Branchenleader selbst im zyklischen Bereich noch einen wachsenden Kurs hat.
Ja.
Ein sonstiger Zykliker, das erkennt man halt, wenn man den Chart einfach mal langfristig aufzieht, geht klassisch, ich sag mal jetzt Daimler-Aktie damals, ja, ne? oder BMW, es geht hoch, wieder runter, Lufthansa auch ein schönes Beispiel, ne? Hoch, runter, aber eine Vinci-Aktie läuft halt insgesamt immer weiter nach oben, also sprich von links unten nach rechts oben, klar gibt es hier und da Ausschläge, aber insgesamt ist das immer eine gute Tendenz, dass auch ein Zykliker steigen kann und da ist Vinci einer der stabileren offensichtlich, die hier auch sehr, sehr gut laufen.
Dein letzter.
Ja, ich muss es langweilig machen, weil auch das darf man nie vergessen, wie groß und breit dieses Unternehmen gestreut ist, wie viele Branchen es abdeckt und da ist Apple nicht zu unterschätzen.
Ich dachte, du nimmst jetzt meinen letzten schon.
Ja, nein, ich will da nichts wegnehmen, aber Apple, sorry, im kompletten Tech-Sektor, bei Software müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, sind so breit aufgestellt, auch hier mit selbst schon die Dienstleistungen. Also, dass sie ein echter Branchenleader sind, ist, glaube ich, nicht streitig und dass ja auch noch viel Musik drin ist in diesem Unternehmen, ist, glaube ich, auch eine ganz klare Geschichte.
Mein letzter ist Microsoft, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, auch zu unserem Thema der Woche mit dem Gaming. Sie sind schon der Branchenleader im Bereich Gaming. Wenn das durchgeht,
sind Sie Leader-Leader.
Leader-Leader, der Leader der Leader, ja. Also das ist, ich verstehe schon, warum man sagt, es ist schwierig hier sowas noch zu machen. Es gibt noch viele weitere, wie gesagt, den Link dazu findest du zu dem Basket auch in den Shownotes mit dem Code VALUE. Gibt es auch noch eine Gratis-Aktie. Und jetzt kommen wir zu Hendriks Frage, Marcel.
Ja, warum investiert der norwegische Staatsfonds eigentlich nicht in norwegische Unternehmen? Und Philipp, ich glaube, das ist eine recht einfache Antwort. Also A, natürlich Streuung.
Ja.
Und B, ist ganz klar wahrscheinlich auch Interessenskonflikte, die hier mit einhergehen. Denn auf der einen Seite will man das Geld der Bürger verwalten, auf der anderen Seite will man jetzt natürlich nicht zu sehr abhängig sein von bestimmten Entwicklungen der heimischen Wirtschaft. Insofern wird man wahrscheinlich breit über die ganze Welt verstreuen und da
macht ja auch Sinn.
Aufpassen.
Ja, macht absolut. Ja auch Sinn, ja.
Absolut, genau.
Also du kannst dich ja nicht doppelt bezahlen von deinem eigenen Geld.
Ja, tendenziell, genau. es macht schon durchaus Sinn. Also da kann man ja auch anderweitig investieren. Nach wie vor ist ja auch die Finanzierung trotzdem möglich. Ja, ja. Aber hier geht man einfach die Breite ein. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Du hast eine sehr spannende Investmentidee
mitgebracht heute. Ja, ich bin auf, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Certerra.
Certerra,
ja. Certerra.
Mit der WKN A2QJK8. Sie helfen Unternehmen, Biotech- und Pharmaunternehmen bei der Forschung mit KI und sie haben 2300 Kunden aus 70 Ländern und sie simulieren sozusagen Phasen, ja, und bei 90% aller neu FDA zugelassenen Medikamente kann Certerra erfolgreich unterstützen und 39 der 40 größten Biotech-Firmen der Welt arbeiten mit ihnen. Abbott Labs, Eli Lilly, GSK, Biogen und viele mehr. Und ich sehe hier einen riesen Burggraben. Und der Burggraben ist tatsächlich, dass dein Verfahren muss von Regulierungsbehörden zugelassen sein. Und da ist sehr, sehr viel Arbeit nötig, um diese Zulassung zu bekommen. Und sie haben schon 17 der globalen Regulierungsbehörden lassen Medikamente zu, die mit Zevtera zusammengearbeitet haben. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier, sie sind profitabel, sie sind Cashflow-positiv, sie erwirtschaften Gewinne und sie sind noch nicht so groß. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das langfristig hier ein tolles Unternehmen ist, was man sich hier vielleicht ins Depot legt. Erinnert mich so ein bisschen an Evotec. Ja, nur noch so ein bisschen noch weiter gedacht.
Ja, auch ein bisschen an IQVIA, ne? Die ja auch, ja, ich sag mal, ähnlich, ich sag mal, in einem anderen Gebiet, aber auch da den Pharmaunternehmen mithilft, da groß zu werden. Oder Vertex, nicht ja. Vertex, wie heißen sie gleich? Viva Systems, Viva die ja System. Auch die wiederum die Digitalisierung der Pharmaunternehmen mit einhernehmen. Also tolles Unternehmen ist Zevtera. Wir hatten sie, glaube ich, im IPO-Check vor ein paar Jahren, als sie an die Börse kamen. Und tatsächlich, ja, natürlich seitdem nicht gerade die perfekte Performance, denn hoch und recht teuer bewertet. Jetzt ja. kommt man so langsam wieder in die Richtung des IPO-Preises bei etwa $30. Aktuell steht man bei 20. Also auch da ist noch recht viel Potenzial, um diesen alten Wert wieder zu bekommen. Aber bei etwas mehr als 3 Milliarden Bewertung und den aktuellen Umsätzen und schon profitabel ist durchaus angenehm. Und ich glaube, in der Burggraben tatsächlich, wenn man sich das mal genauer anschaut, so ja. ist, dann haben wir hier einen sehr, sehr spannenden Kandidaten für die nächste Zeit. Absolut cool.
Nächste Zeit, nächste Woche Quartalszahlen. Was steht an?
Ja, nächste Woche gibt es wieder Quartalszahlen und tatsächlich muss man sagen, ebbt auch weiter und weiter das Ganze ab. Also sprich nicht mehr allzu viele Zahlen. Trotzdem auch ein paar Highlights mit dabei. Montag zum Beispiel die Zahlen von Zoom. Hier bin ich auch sehr gespannt, ob man endlich das Tal des der Tränen hier durchschritten hat. Dienstag die Zahlen von Lowe's. Du hast es schon angesprochen. Sicherlich auch spannend AutoZone. Wie sich so, ist ja ein Dauerläufer. Ja, was man ja nicht denkt, wenn man beim Gebrauchtwagenmarkt denkt, hätte man das nicht. Wird aber spannend, so wie die Konsumenten da reagieren aktuell. Auch vielleicht auch spannend für den für den aktuellen Neuwagenmarkt. Ja. Intuit ist mit dabei. Palo Alto Networks. Agilent, also auch hier sehr, sehr spannend. VF Corp ist mit dabei. Am Mittwoch gibt es Zahlen von Xiaomi, von Xpeng, von Eventim. Auch hier sehr interessant, wie sich dieser Markt so entwickelt. Nvidia, Snowflake werden berichten. Snowflake vor der Übernahme eines 2019 erst gegründeten Unternehmens, welches schon 250 Millionen Bewertung hat. Auch sehr, sehr spannend. Ist eine Suche, eine KI-Suche. Also auch hier wird einiges passieren. UiPath wird mit dabei sein. Mit den Zahlen am Donnerstag noch Medtronic. Auch wir sind wir investiert. Best Buy am Abend, Costco, Woolsey, Workday, Autodesk, Marvel Technology, Ulta Beauty, auch tolles Unternehmen. Und am Freitag noch Booz Allen, Hamilton und die Pro7 Media Gruppe, die ja ihre Dividende nahezu komplett gestrichen hat.
Dividenden gibt es am Montag von Norfolk Southern, die Deutsche Bank, Fresenius Medical Care, Wacker, Freenet 1 und 1, Energiekontor, E.ON wird bezahlen, Amadeus Fire am Dienstag, Lloyds, Welltower, Vonovia, Fresenius, Kion, Aixtron, United Internet. Am Mittwoch wird die RBC, National Bank, BNP, Paribas, Racket. Dann haben wir noch Agip wird bezahlen, am Donnerstag Equinor, Paychex, Fastenal, Thales, am Freitag Charles Schwab, Starbucks, Citigroup, Sixt. Also man merkt, die ganz großen Namen haben schon alle. Es bleibt aber weiterhin spannend. Marcel, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Wir freuen uns. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Start in dieses neue Wochenende. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei. Bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.